Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Checkout. Das ist der Sport 1 Darts Podcast hier mit der Freitagsfolge. Wie immer gilt für alle Patreon-Supporter, ist das die Mittwochsfolge Nummer 2. Ich begrüße erstmal Kollege Micha. Grüß dich. Hi.
Ja, hallo Kevin. Ich freue mich hier in der zweiten Folge in dieser Woche gemeinsam mit dir wieder ein bisschen über Darts quatschen zu können. Und heute haben wir auch mal ein paar andere Themen auf dem Tisch, die nicht nur von uns gewählt wurden.
Denn wir haben uns für diese Ausgabe etwas Besonderes ausgedacht. Und zwar haben wir am vergangenen Wochenende Fragen gesammelt von euch, unseren Hörern, bei Instagram, bei Discord. Eine Auswahl stellen wir euch heute vor und wir beantworten diese Fragen bzw. diskutieren dann darüber. Ich freue mich drauf. Die Folge hören unsere Patreon-Supporter bereits am Mittwoch. Wie gesagt, für 3,57 Euro im Monat inklusive Mehrwertsteuer seid ihr dabei. Alle anderen hören diese Folge am Freitag. Es ist ein European Tour Freitag heute. In Riesa geht's los. European Tour Event Nummer 3, also die perfekte Einstimmung ins Darts-Wochenende.
Ja, und ich bin natürlich ganz besonders gehypt auf diesen Freitag, denn es ist nicht irgendein Freitag auf der European Tour. Es ist das Debüt für Patrick Klingelhöfer auf der European Tour. Also, anschnallen heißt es. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich bin guter Dinge, was das angeht. Und bin da wirklich mal sehr gespannt, was dabei rumkommt. Jetzt aber erstmal, Kevin, du hast es angekündigt, eine Auswahl an Hörerfragen, die uns gestellt wurde. Und die gehen wir jetzt einfach Schritt für Schritt durch. Und es ist bestimmt auch, muss man so sagen, nicht das letzte Mal in der Historie von Checkout, dass wir da mal wieder irgendwann eine Hörerfragenfolge machen werden.
Gerade in einer Zeit, wo dann vielleicht ein bisschen weniger Turniere stattfinden, wo dann auch mal am vergangenen Wochenende kein European Tour stattgefunden hat, da hat man dann natürlich ein bisschen mehr Raum, um auch mal Fragen, die in alle Richtungen gehen können, dartsbezogen natürlich hier zu diskutieren. Und ich würde sagen, die erste kann ich jetzt mal loslassen und da bekommt ihr auch schon einen Einblick darüber, wie breit gefächert das jetzt hier auch sein wird. Also der Timo, der hat nämlich gefragt, mich würde eure Analyse zur Entwicklung des Dartsports in Österreich interessieren. Wir schauen ja auch immer mal wieder in die Alpenrepublik, was da so am Start ist. Und er fragt auch konkret danach, ja, habt ihr Spieler, die sich da vielleicht entwickeln können positiv? Micha, wie blickst du denn aktuell auf den Dartsport in Österreich?
Also ich muss sagen, aktuell, wenn ich auf Österreich schaue, finde ich es ein bisschen schwierig auf der einen Seite, weil ich das Gefühl habe, dass Österreichs Spitzenspieler im Gros schon mal einen Schritt weiter waren, als sie jetzt gerade sind. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass sich der Unterbau in Österreich jetzt ein bisschen weiterentwickeln werden wird, insbesondere auch über die nächsten Jahre. Auch wir haben in der Next Gen einige Österreicher gesehen, die auch gute Leistung gebracht haben, allen voran Patrick Tringler, muss man sagen, der die Gesamtrangliste aktuell auch anführt. Aber trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, ja, ich sag mal, Österreichs Speerspitze, bestehend aus Mensur, aus Roby, aus Rusty, in Klammern auch nochmal ein Soran Lerchbacher, schon mal einen Schritt weiter war, als sie es jetzt gerade sind, oder?
Ja, gerade auf der Pro-Ebene läuft es ja gar nicht gut. Also wir haben aktuell nur zwei Österreicher mit Tourkarte, Roby John Rodriguez und Mensur Suljovic. Beide kämpfen darum, die Tourkarte überhaupt noch über das Jahr hinaus behalten zu dürfen. Mensurs Karriere geht generell dem Ende entgegen. Er hatte ja zuletzt gesagt, nach seinem viel beachteten Sieg gegen Michael van Gerven am Freitag der UK Open Anfang letzten Monats, dass es noch 2 Jahre weitergehen soll. Da steht erstmal in den Sternen, was meint er damit mit 2 Jahren? Also er muss ja erstmal auch dafür sorgen, die Tourkarte überhaupt erhalten zu können. Würde er beim Verlust der Tourkarte direkt aufhören oder würde er auch es ohne Tourkarte nochmal versuchen, zumindest ja in Richtung der WM dann sich auch zu qualifizieren? Das ist ja auch alles möglich, vielleicht sogar für den einen oder anderen Österreicher aktuell einfacher möglich als mit Tourkarte, denn für Mensur läuft es da nicht gut. Er hatte sich für die letzte WM ja auch gar nicht qualifiziert. Roby John Rodriguez, der war jetzt auch nicht dabei und man muss bei ihm natürlich genauso sagen, es wird ein Zitterspiel um die Tourkarte. Es braucht eine Leistungssteigerung. Stand jetzt wäre er die 65 nach der nächsten WM. Also das wird auch ziemlich eng. Und nach seinem Zwischenhoch während Corona, als er da ja auch mal ein European Tour Endspiel erreicht hat, hat er zuletzt wieder stark nachgelassen.
Ja, ich werfe jetzt gerade aber einfach mal in den Raum, dass ich glaube, dass es zumindest bei Roby wieder ein bisschen nach oben gehen wird. Zwischeninfo, hat in den letzten Wochen geheiratet und ist 30 Jahre alt geworden, also doppelten Glückwunsch an dieser Stelle. Aber trotzdem, ich sag mal, im Gro als Fazit können wir, glaube ich, sagen, dass die Entwicklung des Dartsports in Österreich momentan ein bisschen schwierig ist, was die Speerspitze angeht. Aber wie gesagt, wir sind da auch guter Dinge, weil ich glaube, dass der Unterbau in Österreich einfach aktuell wächst.
Genau so ist es, und zumal man muss ja wirklich Menzo nochmal ganz anders betrachten als Roby und vor allen Dingen auch Rusty, die sind in einer ganz anderen Lebens- und Karrierephase, und wir haben schon viele Spieler erlebt, die dann auch nach mauen Jahren irgendwann deutlich verspätet noch einen kleinen Durchbruch dann auch nach vorne schaffen können. Und ich würde jetzt nicht ausschließen, dass wir Roby oder Rusty oder auch beide irgendwann dann doch mal in den Top 32 der Welt sehen. Ne? Also da kann ja auch noch viel passieren. Die Karrieren im Darts dauern ja lange, und es gibt ja zumindest diese eine Hoffnung auch ganz aktuell schon mit Patrick Tringler, der ziemlich sicher dann auch die PDC Europe Super League als erster Nicht-Deutscher spielen wird, dann in diesem Jahr, der ja sehr stark unterwegs ist bei der Next Gen.
Kommen wir zur zweiten Frage, und die kommt von Benny. Der fragt uns: Denkt ihr, Darts könnte in den nächsten Jahren irgendwann nicht mehr auf Sport 1, sondern beispielsweise bei der ARD oder dem ZDF übertragen werden? Kevin, sag an.
Also erstmal hat Sport1 sicherlich keinen Freifahrtschein für Darts-Übertragungen, aber die Frage ist ja direkt auch an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gekoppelt. Also er fragt ja konkret nach ARD und ZDF. Und das ist für mich sehr, sehr unrealistisch, auch gerade jetzt so in der nahen mittelfristigen Zukunft, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja auch in Deutschland längst nicht mehr unumstritten. Kosten für Sportevents stehen auch immer stärker in der Kritik, weshalb ja da auch zum Beispiel in den vergangenen Jahren auch nicht mehr die Rechte eingekauft worden sind für zumindest ein Champions-League-Spiel in der Woche im Fußball, solche Geschichten. Sicherlich würde Darts in Sachen Sichtbarkeit nochmal profitieren. Das haben wir auch bei der vorletzten Weltmeisterschaft erlebt, als dann plötzlich Gabriel Clemens Lauf wirklich von Runde zu Runde immer ein bisschen prominenter auch dort dann irgendwann sogar in der Tagesschau landete und so. Natürlich hat das einen Effekt, aber mehr auch nicht. Demzufolge glaube ich auch nicht, dass jetzt irgendwie die PDC als relevanter Player dann, wenn es darum geht, das eigene Produkt natürlich unter die Leute zu bringen, dass die jetzt da aktiv forcieren würden, dass man da in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelangt. Im Gegenteil, es passiert ja eher sogar noch eine Abkehr auch von dem normal verfügbaren privaten Rundfunk. Sport 1 hat nicht mehr exklusiv Darts. Sie sind nur Sublizenznehmer von The Zone, und auch in den Niederlanden läuft es ja da sogar nur im Pay-TV, und dementsprechend sehe ich da eher eine Entwicklung, die ja noch sehr lange bräuchte, um wirklich Darts live in ARD und ZDF zu haben.
Also ich gehe da so in Teilen mit, was du gesagt hast. Da ist natürlich viel Richtiges mit dabei. Ich sage aber zum Beispiel bei dem WM-Run von Gabriel Clemens, wenn er das Finale erreicht hätte, wären wir vielleicht gar nicht so weit weg gewesen davon, punktuell, so wie zum Beispiel nur das Finale gezeigt zu bekommen. Ähnlich wie jetzt vergangenes Jahr war es doch auch so bei der Basketball-WM. Die genau, lief auch die ganze Zeit im Stream bei Magenta TV. Und dann wurde sich
so eine Einzellizenz, ne?
Genau, war so eine Einzellizenz, die wurde sich nur für das Finalspiel eingekauft und lief dann, glaube ich, im ersten bei der ARD oder ZDF. So, und genau sowas könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, wir waren nicht weit weg davon. Wenn Gaga ein Finale gespielt hätte, hätte das sein können. Die Frage ist halt auch nur, die Dart-WM ist deutlich enger getaktet. Da erreichst du dann einen Tag vorher das WM-Finale. Da müssen dann natürlich alle Hebel dafür in Bewegung gesetzt werden. Da hast du nicht so viel Zeit dafür, auch bei den öffentlichen Rechtlichen. Aber ist halt die Frage, ob man das so schnell auf die Reihe bekommen hätte. Das hätte man natürlich auch schon deutlich eher auf dem Schirm haben müssen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man das jetzt hat. Und wenn so ein Run nochmal käme, aber das muss dann wirklich schon was Bedeutsames sein, wie ein WM-Finale, sowas in die Richtung, dass man sich dann eine Einzellizenz holen würde. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein gesamtes Event übertragen sehen.
Der springende Punkt ist vor allen Dingen, dass man es bei der vorletzten WM natürlich auch ein bisschen im Voraus hätte planen müssen, dass man zumindest dieses Szenario hätte irgendwie in der Kiste haben müssen. Hier, da kommt ein Deutscher jetzt ins Finale und gehen wir dann rein. Und das gab es tatsächlich nicht. Ich habe viel Kontakt auch mit demjenigen gehabt, der dafür gesorgt hat, dass dann diese Sachen in die Tagesschau gekommen sind und so, aber es war jetzt kein Thema, auch dieses eventuelle Finale dann in der ARD oder in der ZDF zu übertragen. Aber ich gebe dir recht, das könnte das einzig denkbare Modell für die nächsten Jahre sein. Dafür bräuchte es aber, glaube ich, wirklich jemanden, der mehr erreicht, als so ein One-Hit-Wonder zu sein. Also der vielleicht sich über 2-3 Weltmeisterschaften in die Elite auch nach vorne spielt, der von vornherein vielleicht dann auch zum Mitfavoritenkreis zählt, weshalb man sich dann schon darauf einstellen kann und dann vielleicht sowas von Anfang an auch so ein bisschen im Petto hat als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ansonsten, was ich für realistischer halte, da reden wir nämlich jetzt auch wieder über Sublizenzen, auch einzelne Sublizenzen, vielleicht, dass ein Sender wie RTL sowas machen würde.
Mhm.
Weil das wäre dann nochmal ein deutlich größerer Verbreitungskreis und wir sehen, dass RTL viel aktuell mit solchen Sublizenzen agiert. Wenn es die Formel 1 ist, da macht man das mit Sky, man überträgt einzelne Zweitliga-Konferenzen dann dort im freien Fernsehen oder über RTL Plus läuft vieles dann auch über Sublizenzen. Also das wäre ein Szenario, was ich für realistischer halte in der nahen Zukunft.
Ja, da würde ich mitgehen. Also irgendwie im Privatfernsehen bei RTL oder bei ProSieben, die ja auch schon die Promi-Darts-WM machen, also wo auch ein gewisser Darts-Bezug schon da ist, könnte ich mir das eher vorstellen als im Öffentlich-Rechtlichen. Aber schauen wir mal, was da so kommen wird. Aber ich sag mal so, wäre jetzt zum Beispiel bei der letzten WM Luke Dittler aus Deutschland gewesen. Ich glaube schon, dass man dann spätestens das Halbfinale irgendwo im Free-TV zu sehen gehabt hätte, außer jetzt bei Sport 1.
Ja, da würde ich mitgehen. Also da wären dann die Sender auch kurzfristig natürlich auf diesen Hype-Train aufgesprungen und angenommen, so ein WM-Halbfinale mit deutscher Beteiligung würde eben bei RTL oder ProSieben laufen oder so. Das ist ja auch für diese Sender ein lohnenswertes Geschäft am Ende. Sonst würden die
das
es nicht machen.
Das hätte Einschaltquoten wie Wetten, das zu seinen besten Zeiten.
Absolut. Und Sport 1 hat ja auch wirklich jetzt Rekord-Einschaltquoten gehabt in den letzten Jahren, auch unter Littler. Und das war kein Deutscher und trotzdem hat das super gezündet, muss man ja auch sagen. Das hat sich in den letzten Jahren gerade bezogen auf die WM, aber auch auf die Premier League echt gut entwickelt.
Dann gehen wir zur nächsten Frage von Julian und die hast du hier so zusammengefasst. Wie schaut ihr Darts? Was unterscheidet uns vom Otto-Normalgucker? Also er hatte noch ein bisschen was dazu gesagt, auch wie nehmen wir Dinge wahr, wie machen wir uns Notizen und so weiter. Wie sieht das aus, Kevin, wenn du jetzt wirklich inhaltlich vertieft Darts schaust? Was unterscheidet dich dann zum Otto-Normalgucker?
Jetzt kann ich natürlich nur ahnen, wie der Otto-Normalgucker Darts schaut, aber ich würde mit Otto-Normalgucker einfach verbinden, dass das 99% der ganz normalen Sportgucker-Darts-Fans sind, die sich dann auf die Couch setzen oder vielleicht auch nebenbei, wenn es ja ein bisschen mehr die Nerd-Schiene geht, nebenbei während der Arbeit auch mal so ein PDC-Stream laufen lassen, jetzt wo alle Proto-Events unter der Woche sind, alle Players-Championship-Turniere. Also da würde ich mich folgendermaßen einsortieren. Bei mir kommt es ganz drauf an, was für ein Turnier das ist. Bei der WM zum Beispiel haben wir, bezogen auf mich, das mit Abstand intensivste Darts-Schauen überhaupt. Da wird auch kein Spiel stattfinden, ohne dass ich zumindest einen Notizzettel neben mir habe oder dass auf dem Second Screen auf dem Laptop Notizen gemacht werden, weil einfach die WM gerade auch aus Berichterstatter-Sicht so unfassbar wichtig und intensiv ist. Nicht nur, weil der Podcast dann täglich erscheint, sondern weil ich auch täglich dann mehrere Texte für NTV mache. Und wenn ich dann in London bin, ist es sowieso nochmal intensiver, ne? Klar. ich bin absolut kein Freak und Experte, wenn es jetzt ums Material geht, in Sachen hier, welche Schäfte spielt er etc. pp. Das ist jetzt nicht so mein Beritt. Da fallen mir auch ein paar Sachen auf. Aber wenn ich da zum Beispiel Robby Marjanovic lausche, da kann man extrem viel von lernen. Ne? Also das ist da, würde ich sagen, ein absolut großer Experte, der da dann nochmal mehr den Blick für hat. Den habe ich zugegebenermaßen so nicht. Mir fallen aber dann auch Dinge auf, wenn es ums Spielerische geht, wenn vielleicht der ein oder andere Dart untypisch tief oder hoch im Board steckt, solche Sache, da mache ich mir dann auch Notizen, wenn gewisse Doppelfelder nicht funktionieren, genauso zur Körpersprache, das ist mir auch immer wichtig, weil ich glaube, da ist auch Darts ein Sport, der auch ja ein bisschen zumindest auch darüber in engen Partien entschieden werden kann. Und am Ende geht es dann auch immer darum, die entscheidenden Situationen herauszufiltern und zu analysieren, um dann nicht erst im Podcast ins Denken zu kommen. Weißt du, was ich meine? Also ich denke, da zu diskutieren, das ist genau das richtige Medium, aber man sollte schon vorher irgendwie klar im Kopf haben, das waren jetzt die entscheidenden Situationen.
Ja, also ich würde sagen, an sich fängt das Ganze halt sogar noch viel früher an, so vor der Partie, weil meistens ist es so, also jetzt natürlich nicht Players Championship Turnier und dann kommt das nächste Spiel 10 Minuten später, aber wenn wir jetzt auch von größeren Spielen rechnen, da ist einfach, oder reden, da ist einfach auch viel in der Vorbereitung, also ich setze mich auch immer hin, mache mir Notizen während der Spiele, vor den Spielen hänge ich dann teilweise auch manchmal ein bisschen zu sehr auf Darts Orakel, irgendwelchen Statistikseiten, auf Dart Connect von einzelnen Spielen rum und man liest sich da ein. Ich würde sagen, dass ich, also ich habe sehr viel Dart geschaut in den letzten Monaten und Jahren. Ich würde sagen, dass ich eigentlich sehr gut da drin geworden bin, auch schon, ja, Spiele einzuschätzen, bevor sie überhaupt begonnen haben. Also anhand der Körperhaltung, wie Leute beim Walk-on auf die Bühne kommen. Gibt's auch immer wieder kleine Unterschiede, wie sich Leute dann warm werfen, mit was für einer Konzentration, immer diese neuen Practice-Darts, wie sie da stehen, wie sie in das Spiel reinkommen, insbesondere die ersten Darts. Da kann man schon ganz schön viel sagen und am Ende ist der Key dazu einfach ganz viel, ganz aufmerksam zu schauen. Also Paradebeispiel, dafür ist bei mir persönlich Ricardo Pietrezco, muss ich sagen. Also ja, 2 Jahre bei uns im Management gewesen. Ich habe über diese 2 Jahre, gab es nicht einen Dart von Ricardo, der irgendwo im TV oder Stream lief, den ich nicht live gesehen habe. Und dann nach 2 Jahren kannst du einfach unfassbar viel auch schon dazu analysieren, wenn du siehst, wie ein Spieler auf die Bühne kommt, wie ein Spieler sich warm wirft. Und dann weißt du einfach schon, in welche Richtung das gehen wird. Und da ist es einfach so, ja, dass man aber auch gewisse Situationen spielerbedingt einordnen kann. Also nicht jeder Spieler ist gleich. Wenn man zum Beispiel viel geschaut hat, dann weiß man, dass Streudarts, die auch weiter weg sind, für mich nicht so ein großer Indikator bei einem Nathan Aspinall sind, wie das bei anderen Spielern ist. Weil da kommt das einfach häufiger vor und da musst du nicht sagen, oh, auf die Doppel-10 ist der Dart jetzt gerade hier fast in die Zahl gegangen, also den Zahlenkranz. Weil das kann man einfach ein bisschen besser einschätzen. Und auch neulich, als ich 2 Wochen krank lag im Bett und die Players Championship Turniere gelaufen sind, ist mir auch noch ein weiteres Talent von mir, was bislang verborgen war, aufgefallen. Und zwar, wenn ich dann nur im Bett liege, auch mit Augen zu und erstmal im PDC-Stream der sonoren Musik lausche, die ja auch sehr berauschend sein kann, dann kann ich, sobald es losgeht, bevor quasi der Kommentar einsteigt und sowas, schon fast die 2 Spieler anhand des Wurf Tempos und des Geräusches der Darts erkennen. Also ich will jetzt hier keine Wette aufmachen für Wetten, das oder so, aber man kann das schon auch mit der Zeit, wenn man einfach ganz viel geschaut hat, relativ gut erkennen, was sind das für Spieler oder wer spielt anhand des Sounds und so weiter, der Darts, vom Rhythmus und so. Und ich glaube, da merkt man dann auch die feinen Unterschiede, die der Otto-Normal-Gucker nicht merkt, wann ist vielleicht mal der Rhythmus ein bisschen verzögert und so weiter. Was ist anders? Und das kann man dann, glaube ich, ganz gut einschätzen.
Das ist natürlich dann auch der Unterschied, wenn man dann viel auch auf der Proto schaut, weil was mir dort auch immer sehr auffällt, ist, dass man so am Gang und so kann man irgendwie, wenn man, das habe ich nämlich auch manchmal, dann hat man irgendwie den PDC-Stream im Hintergrund laufen und man sieht gerade gar nichts. Und man merkt dann aber auch relativ schnell, ah, das ist jetzt Gary Anderson, der da jetzt so ein bisschen übers Oki stolpert. Ne? Also tatsächlich, das sind natürlich dann auch protospezifische Dinge, die du so beim normalen Schauen ja dann gar nicht hast. Ne? Also,
oder man weiß, es ist einer von maximal 5, 6 Spielern auf der Proto, der in Frage kommt, wenn das Oki ein bisschen mehr knarzt.
So, ne, natürlich. Aber das sind natürlich Faktoren, die hast du bei Major-Turnieren oder bei anderen TV-Events jetzt einfach natürlich nicht, weil da natürlich so viel Background-Noise ist und so. Das ist dann irgendwie schon ein ganz anderer Sport. Pro-Tour ohne Zuschauer, ohne Background und dann eben die großen Hallen, Premier League, Majors, European Tour. Es ist was anderes, sehen wir auch anhand der Leistung von manchen Spielern. Aber zum Thema Pro-Tour, da muss ich jetzt auch sagen, ich gucke da jetzt nicht jeden Dart, ne, der bei PDC-TV gestreamt wird, weil gerade jetzt, wo eben alle 30 Players Championships unter der Woche laufen, da geht dann auch viel einfach Zeit drauf, im Nachhinein sich viel noch anzulesen, wie so Spiele liefen. Dann gehe ich auch bei Dart Connect in die einzelnen Partien rein und wenn es nur Vincent van der Voort gegen Patrick Reratz ist oder so, 6-2 in der ersten Runde, wird schon mal kurz mal reingelugt. Ne? Und dann, wenn man bei der European Tour mal ein bisschen was verpassen sollte, dann geht halt viel auch über Relive, dass man so ein bisschen durch die Spiele skippt. Das ist natürlich dann auch ein gutes Mittel bei mir. Wie sieht's da bei dir aus? Ich nehme an, du guckst jetzt auch nicht jedes Event im Jahr, oder?
Nein, geht ja auch nicht. Man hat ja auch noch nebenbei ein Leben und Hobbys. Also muss ich jetzt auch ganz ehrlich sein, jetzt zum Beispiel zuletzt bei dem Osterwochenende, da hat man natürlich nicht jeden Dart live gesehen, weil man dann halt an einem Ostersamstag, Ostersonntag auch einfach mal was mit der Familie macht, ne, ist ja auch ganz normal. Von daher, und dann ja, tut es einem einfach auch gut, würde ich mal sagen, wenn man sich aber diese Zusammenfassung wieder anschaut. Und dann bin ich aber auch so, muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich mir lieber die ausführlichen Zusammenfassungen der PDC auf YouTube anschaue, als die relativ schnell zusammengeschnittenen bei DAZN auf dem YouTube-Kanal, weil bei der PDC dann einfach die dreifache Länge und somit auch der dreifache Inhalt da drin ist. Aber da gibt's dann auch mal Situationen, die skippt man mal. Aber ich glaube, ja, es geht in erster Linie darum, sich dieses Wissen aufzubauen, einfach viel und aufmerksam zu schauen. Darüber geht ganz viel. Und wenn man das dann konstant macht, dann kann man eigentlich nicht auf dem Status eines Otto-Normalguckers bleiben.
Alle verschiedenen Sender haben so ihre Vorzüge, würde ich sagen. Also ich gucke Sport 1 bevorzugt, wenn es um Live-Content geht, sofern das Turnier von Sport 1 natürlich übertragen wird. DAZN hat den Vorteil, dass man Relive natürlich durch komplette Übertragung skippen kann. Wenn das alles so technisch funktioniert, dann ist das in der Theorie halt das Beste. Und PDC bietet dann nochmal die Möglichkeit, hier diese, ich sag mal, auf 35 Minuten geschnittenen Highlight-Clips von einzelnen Sessions. Also das ist dann natürlich auch gerade auf Pro-Tour-Ebene nochmal von Vorteil. Dann würde ich sagen, haken wir diese Frage auch ab und kommen zu der nächsten. Die hat Loris gestellt. Was haltet ihr davon, die Pro-Tour zu vergrößern? In Klammern, das Niveau auf den unteren Touren steigt ja immer weiter und auch die Zahl an Dartspielern generell steigt, insbesondere viele junge Spieler gibt es. Man kann diesen Ausbau ja auch schrittweise vollziehen, sagt Loris. Mich würde eure Meinung dazu sehr interessieren und ich gebe diese Frage dann zuerst mal an Micha.
Ja, danke. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich, der Dartsport muss sich weiterentwickeln und wachsen. Auf der anderen Seite ist die Pro-Tour spielertechnisch oder anzahltechnisch auszubauen ein schwieriger Punkt, um das Ganze anzupacken. Und zwar hat das einfach organisatorische Gründe. Da sehen wir ja zum Beispiel auch in den Vorbereitungen gerade ganz aktuell bei der MyDartCourt Championship. Es ergibt halt nur wirklich Sinn, auf so einem gewissen Standard zu agieren. Die Pro-Tour fungiert im Single-KO bei den Players-Championship-Turnieren und da ist halt eigentlich der nächste Schritt nach 128 Spieler halt auf 256 Spieler zu gehen, schrittweise dazwischen irgendwie 140, 160. Ja, das kannst du halt nicht wirklich machen, weil wie willst du das denn umsetzen? Da müsstest du ja den gesamten Turniermodus fundamental angreifen, wie das so abläuft und das sehe ich einfach nicht, auch generell irgendwas größentechnisch zu verändern, solange es nicht mal wenigstens für die Spieler eine Antrittsprämie gibt in der ersten Runde. Also das ist der allererste Punkt, wo man ansetzen sollte, bevor man noch mehr Spieler dahin holt. Und dann mit dem Punkt, das Niveau auf den unteren Touren steigt, insbesondere bei den jungen Spielern. Ja, da wären wir dann einfach mal bei meinem Punkt von vor 2 Wochen in der Freitagsfolge, dass ich sage, dann lass uns doch ein bisschen die Tourkarten anders verteilen, die vergeben werden. Vielleicht weg von der Q-School, ein bisschen mehr hin auch zu Challenge und Development Tour, dann hätte man den Aspekt auf, wir geben direkt jungen Spielern noch ein bisschen mehr eine Chance damit eingebaut.
Ich sehe es ähnlich, vor allen Dingen in Bezug auf die Größe der Pro Tour haben wir dann ein Problem, wenn wir nicht auf 256 gehen, weil dann haben wir logischerweise bei jedem Turnier, also auch bei Proto-Events im Rahmen der Players Championships, hätten wir Freilose. Das würde alles komplizierter machen. Gleichzeitig, wenn wir auf 256 gehen würden, dann hätten wir eine Verdoppelung. Das hätte auch logistisch eine große Herausforderung. Wir müssten im Prinzip dann auf doppelt so vielen Boards spielen, weil ansonsten würden die Tage viel länger gehen. Und ich glaube nicht, dass Raymond van Barneveld und Co. Bock hätten, morgens um 8 Uhr anzufangen in Barnsley an einem Dienstagmorgen. Das sehe ich halt nicht. Dementsprechend, das würde so viele Probleme mit sich bringen, dass wir es eher über die Tourkarten regeln müssten, dass man weniger Bedeutung in die Q-School steckt, dass man diese eine Woche im Jahr weniger bedeutsam macht, indem man eben sagt, Challenge Tour und auch die Development Tour natürlich bekommen mehr Tourkarten und dann wird eben die Q-School, das haben wir hier genauso besprochen, dann wird das eher zu so einem Last-Chance-Turnier. Ne? Also das wäre, glaube ich, dann ratsam. Und wenn wir jetzt nochmal in die weiter entfernte Zukunft gehen, wir hatten ja auch mal hier über den Modus einer World League und sowas alles philosophiert. Wenn irgendwann tatsächlich im Dartsport mehrere Turniere gleichzeitig stattfinden würden auf der Welt, auch auf Pro-Ebene, dann müsste man auch irgendeine Regelung finden, die dann von diesem Tourkartensystem generell weggeht. Dass dann zum Beispiel auch ein paar Plätze frei werden bei jedem Turnier für Associate sozusagen. Wie es auch bei der European Tour zumindest regional immer noch so ist. Aber das wäre dann eigentlich auch der einzig gangbare Weg, weil ansonsten wird das Ganze zu kompliziert und ein zu großer Wust, der dann gar nicht mehr in dieses Tourkartensystem eingebettet werden könnte. Ich bin da kein Fan von, aber ich glaube, erstmal auf kurze Sicht sollten wir von 128 Spielern generell nicht weggehen und doch kann man das Ganze optimieren.
Ja, gehe ich mit. Ich würde sonst auch noch jetzt nochmal ergänzen, ist auch wieder ein Punkt von Freitag von vor 2 Wochen, dann halt der Challenge Tour Development Tour auch jetzt neben den Tourkarten, die darüber gewonnen werden können, noch mehr Relevanz zu geben über einen Stream und so weiter. Und hier wurde ja angesprochen, was haltet ihr davon, die Pro Tour zu vergrößern? Dann würde ich sagen, ich würde nicht die Tourkarten vergrößern, sondern in der Pro Tour ist ja auch die European Tour inkludiert. Maximal vielleicht erstmal die European Tour anfassen, vielleicht auf 4 Tage gehen, einen Donnerstagabend dazu nehmen und dann nicht mit 48, sondern vielleicht mit 64 Spielern spielen und die 16 Plätze, die es noch gibt, ja, vielleicht nochmal jetzt ganz ad hoc gegriffen, 6 weitere Plätze über den Tourkartenholder-Qualifier vergeben, also 16 anstatt 10 Plätze und dann sind noch 10 Plätze übrig, 6 an die ersten 6 Plätze der Challenge-Tour und 4 an die ersten 4 Plätze der Development-Tour. Und dann würde ich sagen, hätte man eine Vergrößerung, die man angehen kann in den nächsten Monaten, Jahren, aber ich würde nicht die Tourkartengröße anfassen.
Und das hätte ja auch den wunderbaren Effekt, dass wir auf der European-Tour keine Freilose mehr hätten in der ersten Runde. Das heißt, es würde eine zusätzliche Runde geben, dann auch für die 16 bis dato gesetzten Spieler, fände ich nicht schlecht. Und das wäre dann vielleicht auch etwas, was kurzfristiger umsetzbar wäre. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz anderen Thema, auch zu einem sehr heiklen Thema. Und zwar geht es um das Thema Alkohol. Denn Kevin fragt, kommt in den nächsten 5 Jahren eine Alkoholbeschränkung? Und ja, das Thema ist heikel, es ist aber weniger ein Tabuthema mittlerweile, seitdem rund um die letzte WM-Berichterstattung ja deutlich häufiger dieses Thema dann auch bespielt worden ist und auch Matt Porter angefragt wurde von der deutschen Presseagentur etc. pp. Über die Antworten legen wir mal den Mantel des Schweigens, denn da kam ja dann wenig bis nichts bei rum, beziehungsweise es wurde alles komplett dementiert. Aber es hat sich die Berichterstattung ein bisschen geöffnet, um es so zu formulieren.
Ja, kommt in den nächsten 5 Jahren eine Alkoholbeschränkung? Da wäre meine Antwort relativ knapp darauf: leider nein. Was ist deine?
Meine Antwort ähnelt sich. Ich bin davon überzeugt, dass das in den nächsten 5 Jahren undenkbar ist. Und zwar würde, wenn man konkret bei einer Beschränkung anfängt, das impliziert ja auch, dass nicht auf 0,0 irgendwie gesetzt würde, dass man nicht ein Alkoholverbot erlassen würde. Und eine Alkoholbeschränkung ist aus meiner Sicht taktisch, kommunikativ von Seiten der PDC noch viel schwieriger durchsetzbar, weil man im Prinzip die handelnden Personen würden eingestehen, dass dieses Komplett-Dementi nicht stimmte der vergangenen Jahre. Sprich, wenn es ein Limit geben würde, impliziert das ja, dass getrunken wird. Und das wiederum wird von der PDC ja bis dato immer komplett negiert. Dementsprechend, das sehe ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, ich, Kevin, also wir beide haben das Thema schon mehrfach privat auch diskutiert, sind da auch so ein bisschen konträr. Ich würde mir persönlich im Zuge der Professionalisierung des Sports sogar ein komplettes Alkoholverbot wünschen, glaube aber nicht, dass es in den nächsten 5 Jahren der Fall sein wird.
Und ich halte halt ein bisschen dagegen, deswegen sind wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung bei dem Thema, was du jetzt hier angeteasert hast, weil ich eigentlich sage, ja, das liegt dann in der Eigenverantwortung der Spieler, was die hinter den Kulissen machen, ob die da mal ein Bier trinken oder so. Ich denke, es müsste dafür gesorgt werden, dass so ein gewisses Maß nicht überschritten wird, aber nach außen hin, und darauf zielt ja die Frage ab, ob es da eine Alkoholbeschränkung gibt, da bin ich auch ganz klar, die wird es nicht geben, weil das würde für mich mit dem Eingeständnis einhergehen, dass man gewisses Trinken im Rahmen explizit zulässt und das kann und wird sich die PDC nicht erlauben.
Ist vielleicht ein Thema, was wir zu gegebener Zeit irgendwann nochmal aufgreifen werden. Ich würde sagen, wir kommen erstmal zur nächsten Frage. 9-3 fragt, wer ist eurer Meinung nach die deutsche Nummer 1 nach der WM? Und da mache ich das relativ schnell schon einmal ganz kurz. Ich glaube, es wird mit Blick auf das Tourcard Race auch jetzt gerade Martin Schindler sein vor Ricardo Pietrzko.
Und mit Blick auf das Tourcard Race ist genau das auch die Ausgangslage. Aktuell Martin Schindler auf 27 nach der nächsten WM, Ricardo auf 28 und Gabriel Clemens auf 30. Warum? Gabriel Clemens verliert natürlich in der Theorie jetzt erstmal seinen Mega-Erfolg mit dem Halbfinale. Und Ricardo hat bei der nächsten WM ja übrigens noch gar nichts zu verteidigen, weil er die vorletzte WM noch gar nicht gespielt hat. Und Martin, der ist ja dagegen Michael Smith rausgegangen und das war ja Runde Nummer 3, also dementsprechend ja. Auch kein Mega-Erfolg. Also es war ein sehr, sehr gutes Turnier und er hatte ja auch dieses tolle Match gegen den späteren Weltmeister, aber es war jetzt nicht der tiefe Run. Demzufolge für Martin eine gute Ausgangslage und der Trend aktuell spricht auch nochmal ganz klar gegen ihn. Wenn Ricardo anders spielen würde bis dato in diesem Jahr, würde ich mich auch dazu trauen zu sagen, Ricardo ist vielleicht eher der Mann, weil er derjenige ist, der im Gegensatz zu den beiden anderen auch schon European Tour Titel eingeheimst hat, der irgendwie ein bisschen besser mit dem Druck klarzukommen scheint. Aber jetzt so Aussagen von zuletzt, dass Ricardo so ein bisschen die Lust verloren hat, dass es eben eine schwierige Phase ist für ihn, die sprechen dann eher für Martin Schindler, der jetzt auch wirklich gut performt hatte und sich über die Konstanz auch, glaube ich, dann eher weiter nach vorne spielen wird. Denn man muss auch klar sagen, so richtig cool ist die Ausgangslage nicht. Ja, wir haben ziemlich sicher 3 Top 32 Spieler nach der nächsten WM, wobei so ganz sicher ist das vielleicht auch gar nicht mit Blick auf Gaga, aber wir haben auch keinen Spieler, der so richtig an den Top 16 anklopft, also so gar nicht, muss man sagen.
Nee, das stimmt. Und ich sag mal, im Tourcard Race sind zwischen Ricardo und Gaga auch in Anführungsstrichen nur 6.000 Pfund mit dem inkludierten Preisgeld, wo man sicher mit dabei ist, jetzt auch da. Und da würde ich auch sagen, rein spielerisch, also hättest du mich vor einem halben Jahr gefragt, hätte ich gesagt, dann ist Ricardo die 1. Jetzt würde ich sagen, ist Ricardo auch nur noch die Nummer 2, knapp vor Gaga, weil er eben bereits durch seinen European Tour Erfolg so gut wie für fast alles, was geht, qualifiziert ist und da das Preisgeld der ersten Runde mitnehmen kann. Mit dem spielerischen Niveau und der Lust und Einstellung aktuell tue ich mich aber so ein bisschen schwer, mir die Szenarien zu erdenken, dass es jetzt in den Major-Turnieren, wo er qualifiziert ist, in die zweite, dritte, vierte Runde geht.
Ja, da pflichte ich dir bei. Also dementsprechend, das spricht dann eben für Martin Schindler. Ich bin einfach gespannt auf die Entwicklung auch im weiteren Verlauf des Jahres bei Gabriel Clemens, denn er braucht ja auch noch die Qualifikation wirklich für Matchplay und Grand Prix. Das wird richtig schwierig, Stand jetzt. Also bei Martin sieht es ja jetzt deutlich besser aus. Er wäre ja jetzt Stand jetzt bei den Events wieder dabei, jetzt bedingt durch sein Halbfinale zuletzt in München. Also der Trend spricht für Martin Schindler. Der Trend spricht so ein bisschen gegen Riccardo Petrezco, der allerdings sich auch schnell umkehren kann. Also das traue ich dem auch zu, dass plötzlich da wieder so ein super Ergebnis da steht und jeder fragt sich warum und dann läuft es auch wieder ein bisschen besser von der Hand und ein bisschen, geht alles ein bisschen einfacher. Und bei Gabriel ist alles ein bisschen mehr mit Arbeit verbunden. Das wäre so meine Analyse mit Blick auf die drei Deutschen.
Janosch fragt, wer glaubt ihr, schafft es durch die Next Gen in die Super League? Interessantes Thema. Wir haben das in der Vorbesprechung auch schon einmal ganz kurz durchgerechnet. Es ist ja so, dass 15 Leute schon fix in der Super League sind. Kevin, erklär uns einmal gerade ganz kurz, warum sind 15 Leute schon fest mit dabei?
Und zwar in den vergangenen Jahren war es so, dass die PDC gesagt hat oder die PDC Europe gesagt hat, diejenigen, die es in das K.O.-System der Super League im Vorjahr geschafft haben, sprich die im Achtelfinale standen, die werden sicher dann auch mitgenommen in das nächste Jahr. Und unter den besten 16 waren folgende Spieler, die definitiv dann demzufolge auch in diesem Jahr wieder dabei sein werden. Das sind Lukas Wenig, der hat zwar die Tourkarte, aber nach PDC-Regeln darf er ja im ersten Tourkartenjahr auch nationale oder regionale Qualifier spielen. Manfred Bilder, Liam Mendel-Lawrence, Dominik Rüllig, Nico Kurz, Paul Krone, für den gilt dasselbe wie für Wenig. Dann Michael Klönhammer, Dragutin Horvat, Arno Merck, René Adams, Max Hopp, Kai Gotthardt, André Welge und Nico Springer. Das sind 14 Namen. Zwei Achtelfinalisten aus dem vergangenen Jahr, das war dann sogar ein Finalist mit Pascal Rupprecht und ein Viertelfinalist mit Daniel Klose, die stehen im zweiten Tourkartenjahr und dürfen deshalb nicht mehr über die Super League den Weg zur WM versuchen. 15, aber deshalb, weil Tim Wolters als Tourkartenspieler auch dann eben ein fixes Ticket in die Super League hat. Demzufolge bleiben jetzt wie viele Plätze frei? 17 an der Zahl noch durch die Erhöhung auf 32.
17 an der Zahl. Die PDC Europe hat das wie folgt ausgeschrieben. Über die große Order of Merit bei der Next Gen werden 10 Startplätze für die Super League vergeben. 4 kommen dann über die Youth Order of Merit, die Jugendrangliste, und 3 Plätze sind somit noch offen. Ich glaube, diese 3 Plätze zu spekulieren, können wir uns an dieser Stelle sparen. Da muss man einfach noch schauen, was das Jahr bringt und wer da dann noch eingeladen werden wird. Aber wir können gerne mal einen Blick auf die Ranglisten der PDC Europe Next Gen werfen. Die Ranking Tables habe ich hier offen. Da sehen wir auf Platz 1 Patrick Tringler. Ich denke, er wird ja mit dem Abstand, den er jetzt gerade schon hat, relativ sicher dabei sein. Kai Gotthardt war letztes Jahr im Achtelfinale, müssen wir somit rausrechnen. Sascha Stuhlemmer, glaube ich, auch relativ sicher mit dabei. Aber natürlich gehen wir jetzt mal davon aus, dass er nicht weiterhin 0 Euro einfährt. Marcel Gerdon, Dragutin Horvat müssen wir wieder rausrechnen, weil auch schon mit dabei. Ebenso bei Nico Springer. Dann Platz 7, Patrick Klingelhöfer, Marcel Hausotter, David Schlichting, Steven Noster. Dann hätten wir die 10 voll, kommen aber noch 3 Plätze dazu, da Gotthardt, Horvat und Springer wieder rausfallen. Das wären aktuell David Jeske, Michael Hurz und Kevin Knopf. Ich glaube, dass sich da noch ein bisschen was tun wird. Wir hatten bislang ja erst 4 Events. Da kommen noch einige. Und insbesondere, wenn ich mir die Namen mal anschaue, die da so hinterstehen, ein Michael Unterbuchner, glaube ich, wird da noch reingehen. Dann gehe ich die Liste ein bisschen weiter durch. Jannis Barkhausen, für mich auch ein Kandidat. Ebenso definitiv wie Marvin Koch. Marcel Walpen könnte ich mir auch vorstellen. Und dann, ja, relativ weit unten steht ein Stefan Belmont. Dazu muss man aber sagen, dass er glaube ich, nur einen Tag Next Gen bislang gespielt hat, weil er dann abgereist ist rüber zur Pro Tour nach England und ansonsten beim zweiten Wochenende, glaube ich, ein SDC-Event in der Schweiz war. Also das für mich auch definitiv noch ein Kandidat.
Darüber wird es sich auch ein bisschen mitentscheiden. Sprich, wie viele Turniere spielt dann ein Stefan Belmont? Auch ein Marcel Walpen, das sind eigentlich Spieler, die es dann in diese Top 13, 14, 15, die es ja bräuchte, um einen fixen Startplatz dann auch zu bekommen, weil ja eben ein paar Namen dann vorher rausfallen, die es dann auch schaffen werden. Da bin ich von überzeugt. Ich würde auch nochmal nennen wollen, einen weiteren Schweizer mit Felix Schierz. Der steht aktuell auf Platz 19, hat aber über das Bonus-Preisgeldsystem schon 42 Euro eingeschaltet. gespielt und das ist relativ viel, gerade im Vergleich zu Spielern, die dann sogar weiter oben stehen, mit einem David Schlichting, der steht da erst bei 6, Patrick Klingelhöfer bei 23 und das ist ja trotzdem zumindest ein Indikator auch für eine gewisse Spielstärke. Also da sind auch noch einige Spieler, die da reinrücken können und dann haben wir auch noch weitere Namen, über die es sich zu sprechen lohnt mit Blick auf die Jugendrangliste.
Ja, aber einen Namen habe ich noch ganz kurz, musste ich gerade nochmal nachschauen, weil er relativ weit unten steht, auf Platz 44, Franz Rötsch, definitiv ein Spieler, den ich da noch mit drin sehe. Also da würde ich wirklich rückwärts, inklusive rückwärts Salto vom Stuhl fallen, wenn Franz Rötsch nicht über die Rangliste in die Next Gen, in die Super League reinkäme.
Zumal da das spielerische Niveau, jetzt mal abgesehen von dem 0-6 gegen Wattimena in München zuletzt auf der European Tour, ja eigentlich recht hoch ist. Er hat sich insgesamt für, ich glaube, 3 European Tour Events dann auch bei diesem ersten Qualifier-Block qualifizieren können. Also das war eine stattliche Anzahl. Er ist bei der Challenge Tour relativ konstant unterwegs, ohne jetzt so den einen tiefen Run gehabt zu haben. Also das wäre eine Sensation und vielleicht wäre er sogar ein Name, der am Ende sogar eine Wildcard bekommen könnte. Denn er war ja zumindest auch in den letzten Jahren bei der Super League immer dabei. Ja, er hat es da dann nicht ins Achtelfinale geschafft im letzten Jahr, aber das würde mir da noch einfallen. Ähnliches gilt vielleicht auch für einen Steffen Siebmann. Der steht auch sehr weit hinten in der Next Gen, aber hätte grundsätzlich auch das Potenzial, dann noch nach oben zu rutschen.
Ja, oder auch wenn ich hier mal auf die Rangliste schaue, Platz 100 mit 2 Euro, Micha Wattenberg, sehe ich da auch definitiv noch im Rennen.
Das ist immer noch das Lustigste an allen Darts-Ranglisten. Immer wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich auf die Next-Gen-Rangliste und schaue, wo Micha Wattenberg da steht. Nein, aber du hättest auf...
Dann geht es dir ein bisschen besser, oder was? Dann kannst du dich an meinem Leid erfreuen.
Sagen wir so, ich hätte die 2 Euro garantiert niemals erspielen können. Also, das hast du noch so exklusiv. Also, du bist 2 Euro besser platziert als ich. Aber ja, bleibt spannend. Und zum Abschluss dieser Frage sollten wir uns aber mal ganz kurz diese Jugendrangliste auch zu Gemüte führen. Stand jetzt wären folgende 4 Spieler darüber qualifiziert. Und zwar Leon Weber, Jorik Hofkens, Christopher Tonders, der zuletzt ja auch hier im Podcast dabei war, und Jan Schmidt. Und ganz knapp dahinter wäre Jakob Remling aus Österreich mit 150 Euro, aber der steht bei einem 3-Dart-Average von 48. Also ich glaube, das dürfte sich dann statistisch rauswaschen.
Ja, da darfst du aber nicht vergessen, dass der wahrscheinlich auch nur das Wochenende in Österreich mit Double-In, Double-Out gespielt hat. Ne? Dadurch der Average bei einigen, also beispielsweise bei einem Marvin Koch, der Average auch deutlich niedriger als bei anderen, die nur das erste Wochenende gespielt haben und dann nicht das zweite Wochenende mitgenommen haben mit Double-In, Double-Out. Da kann man nicht nur drauf schauen. Also für mich Jorik Hofkens und Leon Weber von ihrem Grundniveau relativ sicher, dass die beiden das machen werden über die Jugendrangliste. Beides sehr talentierte Spieler. Christopher Tonders sehe ich da auch durchkommen. Jan Schmidt wäre schön, würde ich mich freuen. Und ansonsten, wenn ich die Liste runtergehe, ja, also ich sag mal so 2 Namen, die ich noch mit in den Raum werfe, die da definitiv in der Verlosung mit sind, Joshua Herrmann und Finn Kuciak.
Dann machen wir weiter, würde ich sagen, oder? Und da gehen wir jetzt von der Next Gen zur Elite Gen sozusagen, aber er könnte noch bei der Next Gen ein paar Jährchen mitspielen, wenn er es müsste und wenn er es dürfte als Deutscher oder Österreicher. Luke Littler. Und zwar wurden wir von Jonathan gefragt, wie oft werden denn ein Luke Littler und ein Michael van Gerven noch Darts-Weltmeister?
Dann lass uns doch mal, warte mal, lass uns mal 3 Sekunden nachdenken und dann beide hier eine Zahl in den Raum werfen, wie häufig beide zusammen noch Weltmeister werden.
Also eine Zahl zusammen, okay.
Eine Zahl zusammen.
Ich zähle bis 3, ja?
Ja.
1, 2, 3, 6.
8-mal.
Okay. Also wie verteilst du es?
Ich verteile das, Van Gerven wird noch 3-mal Weltmeister. Und wird somit der Niederländer mit den meisten WM-Titeln. Ich glaube, das ist das, was ihm ganz wichtig ist und wo er noch drauf hinarbeiten wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Luke Littler einfach, also das Feld wird deutlich enger, deutlich kompetitiver, aber er hat einfach noch so viele Jahre vor sich. Also das ist ja an sich, glaube ich, nicht diskutabel, dass er noch 30 Jahre spielen wird. Und daher glaube ich, Luke Littler wird 5-mal Weltmeister.
Genau das halte ich für sehr diskutabel. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo wir Dartspieler noch unbedingt mit 55 da im Oki stehen haben oder auch mit 45 im Bezug auf Littler. Ich glaube nämlich, er wird nicht so ewig spielen. Und demzufolge, ich traue ihm 4 Titel am Ende zu. Beim Michael van Gerven noch 2, das heißt, Michael van Gerven würde die Weltmeisterbilanz von Raymond van Barneveld matchen, aber ich glaube, er würde sich damit auch zufrieden geben, denn er wartet jetzt schon sehr lange auf Titel Nummer 4 und das wird nicht gerade einfacher bei dem Feld aktuell. Und vor allen Dingen könnte man es auch so framen, ich sag mal aus Michael van Gerven Sicht, könnte man auch schon sagen, ich habe die 5 Titel in ganz anderen Zeiten und bei anderen Verbänden geholt, nämlich alle bei der PDC und Raymond van Barneveld nur in Anführungsstrichen einen bei der PDC. Von daher, ich glaube, das wäre dann nicht der entscheidende Anreiz, um dann nochmal 5 bis 10 Jahre weiter es zu versuchen. Ich glaube, Michael van Gerven wird nämlich auch kein Spieler werden, der noch mit 55 im Oki steht und bei Luke Littler schon mal gar nicht. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass Luke Littler so bis 30 spielen wird und dann auch sagt, ja, ich habe meine Schäfchen aber sowas von im Trockenen, bin 4-mal Weltmeister und dann ist gut.
Kann auch sein, aber ja, wir schauen mal. Ich sag mal, die Karriere ging deutlich früher los, aber ja, ich glaube im Endeffekt, also ich glaube, ja, das Feld wird deutlich kompetitiver. Wir glauben beide nicht, dass Luke Littler jetzt der Überspieler wird, der in 20 Jahren 10 Titel holen wird bei der WM. Aber ich glaube, die Zeit spricht einfach für ihn und dann kommt es einfach darauf an, wie lange er spielt, ob er eben 20 Jahre spielt und alle 5 Jahre einen Titel holt und am Ende bei 4 steht oder ob er 30 Jahre spielt und auch alle 5 Jahre einen Titel holt, aber am Ende bei 6 steht. Also das bleibt offen, aber wir werden es sehen. Das ist das Schöne. Ja, nächste Frage. Hanschmied 10 fragt, was macht man genau mit einem Sportpsychologen und was bringt das eigentlich?
Jetzt muss ich da erstmal vorweggreifen. Ich würde sagen, wir sind jetzt beide A, keine Sportpsychologen, sind auf diesem Gebiet kein Experte. Deswegen, ich will da jetzt ungerne mit so, keine Ahnung, mit so Küchenpsychologie kommen. Ich kann jetzt nur vermuten, was, glaube ich, richtig ist in Bezug auf diese Frage.
Bevor, also du kannst jetzt deinen Part sagen. Ich kann da wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen.
Ja, die Überleitung hätte ich eh gemacht, deswegen.
Ah ja gut.
Dann, die Überleitung hätte ich machen
wollen. Dann erzähl doch mal.
Ich wollte Folgendes sagen. Und zwar, ich glaube, es ist erstmal sehr individuell. Es geht aber erstmal darum, dass ein Sportpsychologe mit einem Spieler ja auch erstmal individuell herausarbeiten kann, woran es vielleicht hakt und was Dinge sind, die einem gewissen Spieler helfen, die einem helfen können, in gewissen Situationen und im Darts ja besonders einfach eigentlich in der Theorie möglich, in gewissen Situationen, die sich wiederholen, das immer Gleiche abzurufen, damit man dann ja, mental stark bleibt. Also ich glaube, deswegen ist der Dartsport auch für mentales Training ein Sport, der da vielleicht, Fragezeichen, besonders viel helfen kann. Und jetzt komme ich zu der Überleitung. Ich weiß ja, dass ihr bei MyDartCoach auch mit einem Mentaltrainer zusammenarbeitet, mit dem, ich denke, den Vorgriff können wir auch machen, mit dem wir auch mal eine Folge sicherlich jetzt aufnehmen werden. Vielleicht dann im Sommer oder so, wenn man auch mal wieder Zeit hat für so eine Folge, wo es jetzt ein bisschen weniger auch um das sportlich aktuelle Geschehen geht. Und demzufolge bin ich gespannt, was du jetzt zu dem Take sagst.
Genau, also wir arbeiten ja mit Johannes Lipsius zusammen, der ist Mentaltrainer. Ich glaube, das ist nochmal ein kleiner Unterschied zu einem Sportpsychologen, aber es ist schon etwas, was sich sehr groß überschneidet. Und was genau macht der Sportpsychologe oder der Mentaltrainer? Ich habe ja auch schon Podcast-Folgen mit Johannes aufgenommen, wie gesagt, bin da eng dran, weil er die Spieler betreut. Also der Sportpsychologe, der Mentaltrainer ist in allererster Linie erstmal ein sehr aufmerksamer Beobachter, der versteht, wie der jeweilige Spieler tickt und was dem jeweiligen Spieler hilft. Das ist was, wie du gesagt hast, was ganz Individuelles, der erkennt, in der Situation, da hilft es dir, wenn du dir einfach mal ein bisschen Zeit nimmst, wenn du diese Routinen in deinem Training einbaust, weil das, was du im Training einbaust und immer wieder replizierst, das ist das, was du auch am Ende im Spiel oder im besten Fall auf der Bühne abrufen wirst. Und dann hilft es, das und das zu machen. Ich will hier jetzt nicht, das kann Johannes dann bei gegebener Zeit mal selber machen, aber dann hilft es zum Beispiel mal bei manchen Spielern, die haben sich eine Zeit lang Zettel geschrieben, was sie erreichen wollen, warum sie das machen, haben sich das ins Dartcase gelegt und sind in entscheidenden Situationen immer wieder dahin gegangen und haben sich das nochmal bewusst gemacht, bevor es wieder ans Oki ging. Und das hilft einfach mit einem Sportpsychologen, mit einem Mentaltrainer, um gewisse Muster und Verhaltensweisen zu etablieren, wie man eben reagieren und sich verhalten möchte oder eben auch nicht und das dann im Spiel umzusetzen, um das zu reflektieren, dass man da einen Ansprechpartner hat, der da auch ein bisschen geschulter ist und darauf achtet und nicht, wie vorhin in der Frage, ein Otto-Normal-Gucker ist, sondern da ein bisschen tiefer drinne ist und sich darum einfach kümmert und da die Spieler berät und aufmerksam macht, schau doch nochmal da drauf, das war gut, das war nicht so gut, ganz grob gesagt.
Ich bin jetzt mal abgesehen von dem, was du gesagt hast, sehr froh, dass wir diese zweite Folge installiert haben in den Rhythmus von Checkout, weil ich glaube, das bietet uns genau die Möglichkeit, genau solche Themen dann auch nochmal expliziter in Sonderfolgen anzusprechen. Da freue ich mich sehr drauf und ich würde es an dieser Stelle auch bei der Frage dann belassen, beziehungsweise bei dieser Antwort und mache mit Basti weiter, denn der will ein Gedankenexperiment anstellen mit uns. Und zwar, ich zitiere, ihr habt die Wahl, entweder einmal Weltmeister und nie wieder Dart spielen oder nie ein Major gewinnen in der gesamten Karriere, dafür aber die Top 10 der Welt bis zur Rente verteidigen.
Ja, da muss ich eigentlich nicht lange überlegen. Ich weiß nicht, wie es mit dir ausschaut, aber ich bin da relativ direkt bei einer Antwort.
Ich auch. Also ich bin nämlich ganz klar Team-Weltmeister werden und dafür dann komplett
super,
aufhören.
Super, ich bin ganz klar dagegen. Ich bin ganz klar das Kontrateam für Nicht-Weltmeister werden, kein Major gewinnen, aber dafür bis Ende in den Top 10 der Welt, bis zur Rente.
Nee, ich glaube nämlich, die Legacy von einem Weltmeister sportartenübergreifend ist so groß, dass das für mich dann der entscheidende Grund ist, weshalb ich zu dieser Wahl tendiere. Und ich würde jetzt mal das Beispiel Nico Rosberg aus der Formel 1 nennen. Ja, er hat auch viel Kritik dafür einstecken müssen, dass er dann sofort aufgehört hat nach seinem Weltmeistertitel. Aber an Weltmeister erinnert man sich immer. Und demzufolge bin ich für die Weltmeisterschaft und dann die Dartsrente direkt danach.
Das kannst du gerne machen. Das ist für mich, also maximal kann man das so aus aufmerksamkeitstechnischer Sicht sehen. Ansonsten rein finanziell und von der Legacy ist das für mich, verzeih mir, absoluter Humbug. Denn ich habe mir das Ganze gerade mal angeschaut. Also einmal Weltmeister werden und dann weg vom Fenster. Ja, okay, kannst du machen, nimmst du auch die 500.000 Pfund mit und so weiter. Top 10 der Welt, aktuell Johnny Clayton, 484.000 Pfund, 750. So, da steht der gute Mann. Gehen wir mal der Einfachheit halber von 500.000 Pfund aus. Wenn wir es runterrechnen, das ist eine Zwei-Jahres-Rangliste, 250.000 Pfund pro Jahr. Jetzt Major-Turniere, Teilnahmen, European-Tour mal ausgeklammert. Du könntest, um Top 10 der Welt zu sein, musst du ja mindestens dieses Preisgeld pro Jahr einspielen. Das wären ungefähr 16 Players-Championship-Turniere, die du pro Jahr gewinnst. Und wenn du mich, also jetzt European-Tour-Major-Teilnahmen mal ausgeklammert, wenn du mich fragen würdest, ich mit meinen 22 Lenzen bis zur Rente, da könnte ich noch ja, so 44 Jahre, 45 Jahre spielen. Gehen wir mal von 45 Jahren aus. 45 Jahre gewinne ich jedes Jahr 16 Players Championship Turniere. Da bin ich am Ende bei 720 Players Championship Turnieren. Das macht nicht nur rein finanziell Sinn, sondern meine Legacy, mein Ruf in der Dart-Szene ist mit 720 gewonnenen Players Championship Turnieren wesentlich größer als mit einem Weltmeistertitel. Und du musst dir ja mal überlegen, zwangsläufig, wenn du dich dauerhaft in den Top 10 hältst und das Preisgeld wird ja noch weiter ansteigen, spielst du so viel Geld ein und du musst das Preisgeld ja irgendwo gewinnen, wenn du es nicht mit einem Major-Titel machst. Also du gewinnst nie einen Major-Titel, dann musst du ja so viel auf der European Tour und dem Floor abreißen über die nächsten 45 Jahre. Also da bin ich ja sowas von safe dabei.
Ich glaube, du bist aber viel zu analytisch reingegangen in dieses Gedankenexperiment. Du hast ja komplett recht, wenn man es sich ausrechnet, man gewinnt nie einen Major und ist dafür jahrelang, jahrzehntelang ein Top-10-Spieler, dann musst du ja wirklich auf dem Floor fast alles gewinnen. Ne? Das ist richtig.
Das sind mehr als 11 Millionen Pfund, die du über die Zeit einspielst.
Genau, aber als Weltmeister darfst du natürlich nicht auch nur die 500.000 Pfund Preisgeld betrachten, sondern natürlich auch das, was dich erstmal dahin gebracht hast, denn ich wage jetzt mal zu behaupten, dass es wenig Littler-artige Spieler gibt, die tatsächlich nur eine Weltmeisterschaft spielen müssen, um zumindest mal das Finale zu erreichen. Also dementsprechend wirst du auch schon davor ein bisschen was an Preisgeld realistischerweise in diesem Gedankenexperiment eingespielt haben. Aber viel wichtiger ist, der Wert, der Markenwert, der auf dich einzahlt als Weltmeister, ist so gigantisch groß, dass du eigentlich dann das Geld auch mehr oder weniger für dich nur spielen lassen musst, um zumindest in einer gewissen Range zu bleiben dann finanziell. Und da rede ich jetzt nicht darüber, dass du jetzt, keine Ahnung, der absolute Multimillionär werden musst. Um einen gewissen Lebensstil zu haben, reicht ja auch ein bisschen weniger. Deswegen würde ich sagen, ich argumentiere dann erstmal aus ein bisschen idealistischeren Gründen. Mir ist der Weltmeistertitel, diese Trophäe, die einmal im Schrank zu haben, dann doch ein bisschen lieber. Mir wäre sie lieber. Ich kann mich gar nicht jetzt wirklich persönlich in so ein Gedankenspiel, kann ich mich gar nicht reinbeamen, weil das völlig gaga ist. Aber ganz grundsätzlich.
Ja. Aber ich muss auch noch was dazu sagen und da bringe ich jetzt, glaube ich, das Totschlagargument, welches du nicht widerlegen kannst. Kevin, der Unterschied zwischen uns beiden ist, glaube ich, dass ich relativ aktiv auch selber Dart spiele und den Sport liebe. Und in dieser Frage ist ja impliziert, einmal Weltmeister werden und dann nie wieder Dart spielen. Und angenommen, du wirst jetzt Weltmeister mit, weiß ich nicht, 25, mit 30, was auch immer und darfst dann die nächsten 40 Jahre keinen Pfeil mehr anfassen. Also dann, ja, nee, dann schmeiß ich den Weltmeistertitel weg.
Ich habe das jetzt halt gar nicht so darauf gemünzt, dass man auch nicht im Privaten mehr einen Pfeil anfassen dürfte. Das ist jetzt natürlich sehr direkt so, wie du es interpretierst, aber das ist natürlich auch das Schöne an solchen Gedankenexperimenten. Und ja, ich würde jetzt erstmal ein Dementi rausschicken, denn du sagst, also das impliziert ja fast, dass ich den Dartsport nicht liebe. Ich liebe ihn auch, aber vielleicht aus anderen Gründen, das stimmt so ein bisschen. Also ich spiele sehr gerne Dart im Privaten und das ist auch besser für alle. Aber auch spielerisch liebe ich den Dartsport, aber ich habe jetzt da keine Ambition spielerisch, ne, da noch irgendwas zu erreichen. Und du bist auch ein paar Jährchen jünger noch als ich, von daher spielt auch die Zeit dir da noch eher in die Karten, aber das nur am Rande. Von daher, ich würde einfach jetzt mal den Deckel drauf machen und wir müssen uns ja gar nicht einigen. Ich finde es richtig gut, dass wir komplett unterschiedlicher Meinung waren. Also ich hatte ein bisschen darauf gehofft.
Schön. Nächste Frage kommt vom Dartshop Löhne. Keine Frage, aber vielleicht könnt ihr mal aufzeigen und vorrechnen, wie sich das finanziell auswirkt, auf der Pro Tour zu spielen etc. Also Kosten, Ertrag, Profit und so weiter. Und vielleicht, warum genau deshalb langfristige Planung in Klammern Management, unterstreiche ich, so wichtig sind.
Das müsste ich ja eigentlich fast zurückgeben in erster Linie, weil du natürlich ein bisschen mehr Erfahrung hast, auch managementtechnisch und so und natürlich ein bisschen mehr Einblicke hast auch in das, was da so alles dann an finanziellem Aufwand auf einen Spieler hinzukommt, der jetzt auf der Proto unterwegs war. Jetzt würde ich dich natürlich bitten und du wirst es aber natürlich ohnehin nicht machen, dass du hier irgendwelche finanziellen Kennzahlen liegst aus den 2 Jahren mit Ricardo. Aber ganz grundsätzlich, wie würdest du denn darauf antworten? Jetzt auch mal gar nicht bezogen auf die zweite Frage, warum ein Management so wichtig ist, denn das ist ja wirklich, das ist eine konkrete Frage, weil ich glaube, das ist trotzdem auch noch diskutabel, da können wir im zweiten Schritt drüber diskutieren, aber erstmal der erste Schritt.
Also ich glaube, zu dieser Frage allein, und damit kürzen wir es ein bisschen ab, aber beantworten die natürlich schon, kann man irgendwann nochmal eine Sonderfolge machen und sich vielleicht auch einen Gast noch mit dazu holen und dann spricht man das mal wirklich durch, also jetzt nicht an konkreten Zahlen und sowas, das kannst du natürlich hier nicht leaken, aber so, was kostet denn sowas, warum ist so ein Management wichtig und so weiter und so fort. Also grundsätzlich kann sich das ja jeder mal so ein bisschen durchrechnen, wie viel Turnierwochenenden es generell gibt. Als normaler Spieler, der bei der Tour durchstartet, hast du erstmal 12, 13 Pro-Tour-Wochen, nicht Wochenenden, sondern Blöcke, die es gibt. Ich glaube, es sind 12 an der Zahl, aber es kann auch sein, dass ich mich vertue. Dann hast du Pro-Tour-Turniere, nicht Pro-Tour, European-Tour-Turniere X, die Wochenenden, wofür du dich qualifizierst. Natürlich aus deutscher Sicht ist das ein bisschen entspannter, weil du zu der Hälfte der Turniere schon mal nicht ganz so weit reisen musst, sondern in Deutschland bleiben kannst. Dafür musst du aber häufig auf die Insel rüber nach England, wenn du eben zu den Players Championship-Turnieren fliegst. Und dann gibt es noch die Major-Turniere und so weiter. Aber da ist dann das Preisgeld ja auch ein bisschen höher. So, man ist bei den Players Championship-Turnieren. Wenn da jetzt kein European Tour Qualifier mit dranhängt, hast du 2 Tage, die du spielst. Das heißt, du machst eigentlich ja so einen Trip für ungefähr 4 Tage darüber. Dann hast du 3 Übernachtungen, die du buchst. Dann kann sich jeder mal jetzt ganz grob überlegen, ohne hier irgendwas ja, wie gesagt, direkt zu nennen, 4 Tage, 3 Nächte im Hotel. Da bist du schon mal so bei irgendwas, je nachdem, wo du unterkommst und wie, jetzt in der Basisvariante wahrscheinlich so bei 300-400 Euro circa.
Ja, Minimum,
dann,
ne?
Minimum,
also wenn man sich
ja,
Hotelpreise
wie gesagt, das,
mittlerweile anschaut, ne, dann kann man da auch schnell dann bei 500
landen. Das ist die Basisvariante für die quasi jetzt neuen Tourgartenhaber. Wenn man einen Exklusivvertrag bei Kempinski hat, dann kann man diese Kosten natürlich auch wieder streichen. Aber da ist man basismäßig. Dann kann man mal gucken, was kosten die Flüge nach England rüber. Je nachdem, was man so bekommt, wenn du günstig bist, bist du bei ja vielleicht 200 Euro. Wenn du vielleicht auch nicht so flexibel bist, von wo du abfliegst, mit welcher Luftfahrgesellschaft du fliegst und so weiter, kann sich das aber auch ganz schön steigern. Da bist du bei 400, 500, 600 Euro, was auch immer, je nachdem, wie anspruchsvoll man ist und so weiter und so fort. Dann muss man aber auch noch vom Flughafen zum Spielort kommen. Mit Zug, Taxi, was auch immer. Da muss man vor Ort auch noch was essen und diese ganzen Sachen. Und das läppert sich dann. Und dann kann man schon mit ein paar hundert oder auch mit einem 4-stelligen Betrag für so einen Block auf jeden Fall rechnen. Je nachdem auch, wie früh man bucht, wie picky man ist und so weiter und so fort. Auch ähnlich bei European Tour Wochenenden. Natürlich, es kann sein, du fliegst irgendwo hin, es ist ein bisschen weiter weg, du findest kein vernünftiges Hotel, kann aber auch das Szenario sein, für als Beispiel Michael Unterbuchner, du spielst in München und wohnst nicht so weit weg vom Spielort, aber das sind dann natürlich Einzelfälle, das kostet alles Geld, die Major-Turniere, habe ich auch schon gesagt, natürlich auch, und wenn man dann jetzt mal so, ja, ich sag mal, im Schnitt vielleicht mit 20 Blöcken pro Jahr kalkuliert, dann kommen da auch schon ein paar Kosten auf einen zu. Und dann kann sich das jeder ausrechnen. Ganz grob über den Daumen gepeilt ist man dann so ungefähr bei 20.000 Euro Ausgaben in dieser Rechnung. Wie gesagt, grob, ohne hier jetzt explizite Zahlen nennen zu wollen. Und dann kann sich das ja jeder mal überlegen. Dann spielst du jetzt auch ganz grob gesprochen 30.000 Pfund ein insgesamt, dann hast du 35.000 Euro, dann gehen da aber auch noch Steuern und so weiter von runter, so ist das natürlich auch, und dann musst du schauen, dass du das irgendwie gedeckt bekommst, und das waren dann jetzt in diesem Szenario auch nur die reinen Aufwendungen, die Reisekosten, von irgendwas musst du dann natürlich auch noch leben, wenn du zu Hause bist, also so ein bisschen Geld sollte dabei schon rumkommen, natürlich, man darf jetzt auch nicht außer Acht lassen, es gibt ja auch noch Sponsoren und andere Einnahmequellen, Exhibitions etc.
Aber das ist aber ja das bei jedem auch so individuell, dass es jetzt ja auch in diesem Gedankenspiel darum geht, was sind überhaupt die fixen Ausgaben, an denen ich gar nicht mehr vorbeikommen kann.
Ja, dann
das sind ja dann
diese
20.000.
Ja, dann ist jetzt, wie gesagt, sehr allgemein gesprochen hier durchgerechnet, einfach mal in den Raum geworfen, 20.000 Euro circa, plus minus, eher plus.
Und dementsprechend wird es dann interessant, wenn man sich anschaut, was gibt es für einen Sieg auf der Pro Tour, 750 Pfund seit diesem Jahr, aber keine Antrittsprämie. Wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen, diesen Block mit 2 Turnieren oder mit 3 Turnieren vielleicht, also wenn man 3 Turniere hat, dann sind das ja wahrscheinlich locker, wenn man dann irgendwie vorm Anreisetag noch eine Übernachtung hat, dann sind es irgendwie so, ja, auch mal 4 Hotelnächte. Das heißt, man müsste im Prinzip, um da mit einem Plus rauszukommen, musst du eigentlich 2-mal die erste Runde schon überstehen. Also 1.500 wäre dann schon wichtig, die irgendwie mitzunehmen. Kannst du natürlich über andere Wege auch schaffen, so zum Beispiel hier als Lukas Wenig die Doppelqualifikation gelungen ist für die European Tour. Das macht natürlich dann auch eine gewisse finanzielle Sicherheit. Dann bist du auch stark im Plus, obwohl du vielleicht bei 2 Proto-Events davor jetzt nicht so richtig im Cash landest, ne? Also grundsätzlich würde ich schon sagen, ein Sieg auf der Pro Tour an einem Zweierblock plus keine European Tour Qualifikation, sprich, du gehst da raus mit Einnahmen von 750 Pfund, das reicht fast nicht. Dann bist du eigentlich bei, im besten Fall, wenn du dann auch noch reisen musst per Flugzeug und wenn du nicht irgendwie in der Nähe wohnst und da entspannt mit dem Auto hinreisen kannst, bist du eigentlich sogar schon im Minus.
Und dann muss man dazu sagen, es variiert sehr, sehr stark, je nachdem, von wo du halt kommst. Jetzt aus deutscher Sicht geht das Ganze noch. Nach England rüberfliegen ist nicht so teuer, dauert nicht so lange. Und wir haben eben viel European Tour und ein paar Players Championship-Blöcke auf deutschem Boden. Auf deutschem Boden fährst du halt mit dem Auto oder mit dem Zug nach Hildesheim hin, bis da die Nächte im Hotel spielst, ist wesentlich kostengünstiger als nach England rüber. Dazu muss man sagen, den Engländern geht es jedes Mal so, die fahren teilweise halt mit dem Auto gemeinsam zu zweit, zu dritt eben zum Players Championship Turnier hin und dann hast du halt auch als Management, wenn du mehrere Spieler auf der Pro Tour hast, teilweise spezielle Verträge mit den einzelnen Hotels vor Ort, weil du eben an x Wochen im Jahr oder x Wochenenden im Jahr vor Ort bist und dann da halt auch bessere Preise bekommst, dann ergibt das Ganze schon wieder mehr Sinn. Aber gerade jetzt auch mal für die Leute gesprochen, die jetzt wirklich weiter weg leben, also wenn wir nach Asien schauen, wenn wir nach Australien schauen oder drüben USA, Kanada,
ja.
Genau, die dann auch wirklich nicht nach England gezogen sind, wie in Damon Hatter, Simon Whitlock, sondern die wirklich auch noch den Weg auf sich nehmen, dann sind wir nochmal bei ganz anderen Kosten. Weil wenn du jetzt aktuell mal schaust und im Mai kommt, glaube ich, nochmal eine neue Flugsteuer dazu und so weiter, dann versuch doch mal, Flüge regelmäßig von Kanada nach England rüber zu finden, wo du für unter 800 Euro hin und her fliegst. Das ist ja fast nicht möglich. Und dann sprechen wir hier von ja, fast 20 Turnierwochenenden im Jahr, ne?
Und deswegen sollte es auch keinen verwundern, wenn es für Matt Campbell oder für Jeff Smith in den vergangenen Jahren, er hat keine Tourcard mehr, aber wenn das alles nicht so einfach ist und wenn da natürlich dann die Grundvoraussetzungen so unterschiedlich sind, dann muss man vielleicht auch ein bisschen, ja, die sportlichen Leistungen ein bisschen unterschiedlich bewerten. Also dann spielen ja auch noch andere Faktoren eine Rolle. Du hast dann einfach einen Jetlag und so, ne? Und das ist dann alles nicht so einfach zu handeln. Dementsprechend, ja, mal wieder dann auch die offene Frage, die wir jetzt nicht klären können und werden, braucht es nicht irgendwann mal eine Antrittsprämie, gerade wenn man als PDC ja irgendwie dann doch eher das professionellere Commitment von ihren Spielern erwartet, ne? Also dementsprechend, da beißt sich irgendwie was, finde ich. Aber gut, wollen wir dann jetzt zu unserer vorletzten Frage kommen, die da wäre. Louis stellt folgende Frage: Für welche drei neuen Tourkartenholder, also das sind dann die Spieler, die in diesem Jahr neu eine Tourkarte geholt haben, seht ihr so gut wie keine Chance, in die Top 4 zu kommen?
Ja, das ist schwierig, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe die Liste hier offen und jetzt drei Leute zu picken, wo wir sagen, da sehen wir eigentlich keine Chance, dass die ihre Tourkarte halten, ist schwer, ist fies, muss man auch ganz ehrlich sagen, hier jetzt drei Leute zu callen, aber können wir von mir aus machen, aber nur unter der Bedingung, dass wir dann auch nochmal wenigstens drei Leute nennen, wo wir sagen, bei denen geht's dann auch eher steil bergauf.
Dann lass es uns genauso angehen. Ich würde jetzt einfach mal vorlegen bei den Spielern, die es nicht schaffen, und du legst dann bei den anderen vor, okay?
Also wir können auch beides sagen.
Wir haben Martijn Dracht, Haupai Puha und Michele Turetta. Das sind meine drei Spieler, denen ich es nicht zutraue, die Tourkarte zu halten über die zwei Jahre.
Also ich muss gerade einmal ganz kurz durchgehen. Bei Martijn Dracht gehe ich mit. Dann sage ich auch noch Rhys Griffin, sehe ich auch nicht. Und dann sage ich auch noch Michele Turetta.
Okay, dann hätten wir also zwei von drei sogar identisch. Welche drei siehst du ziemlich sicher in den Top 64 nach zwei Jahren?
Ja, dann gehe ich als allererstes mit Wessel Nyman, ganz klar. Meine klare Nummer 1 in dem Pick. Dann sag ich, da gibt's eigentlich viele, die ich weiter oben sehe. Darf ich auch mehr sagen oder müssen es drei sein?
Nein, du musst dich jetzt auf drei fokussieren.
Dann sage ich Andy Bartens, relativ klar. Und jetzt wird's schwierig, dann gehe ich mit George Killington.
Okay, Killington finde ich ist ein durchaus diskutabler Pick. Ja, du hast recht, da sind gute Anzeichen zu sehen. Das war aber auch schon mal ein Thema, als ich hier mit Max Mainz von Darts Universe gesprochen hatte. Da hattest du Killington ja auch als einen Spieler, den du ziemlich on the rise siehst. Da waren wir ein bisschen anderer Meinung. Ich habe auf jeden Fall Andy Bartens und Wessel Neymann sind für mich ganz sichere Kandidaten in die Top 64. Und um es jetzt aber auch noch ein bisschen abwechslungsreicher zu machen, würde ich dann noch Steve Lennon nehmen einfach. Der ist über Konstanz dann auch wieder in die Top 64 nicht tief hineinschaffen wird, aber der es da hineinschaffen wird. Und ansonsten muss man ja auch noch sagen, Luke Littler wäre sogar noch ein Standard-Pick gewesen, denn der hat auch die Tourkarte erst seit 2024. Aber das ist natürlich Quatsch.
Wäre ein Pick gewesen, aber ich sag auch mal jetzt einfach nur ganz im Schnellfeuerwerk auch Namen wie Barry van Peer, wie Jeffrey de Graaf, wie James Harrell, Danny Lorby, das sind alles Namen, Chris Landmann.
Auch Lukas Wenig
wollte ich auch sagen. Benjamin Drureus, Mario van den Buchrade, das sind für mich Spieler, die sehe ich da schon auch nach den 2 Jahren noch in den Top 64.
Und damit kommen wir jetzt zu unserer letzten Frage. PDC abseitig, es geht um die Modus Super Series. Wie ist der Modus dort eigentlich geregelt? Wir erklären das Ganze jetzt mal, auch wenn wir eher ein PDC-Podcast sind, schauen wir ja auch mal ein bisschen abseitig auf WDF, Turniere etc. pp. Und in dem Fall jetzt natürlich kommen wir auch der Hörerfrage nach, wie also funktioniert die Modus Super Series?
Und zwar, es ist folgendermaßen, die Modus Super Series wiederholt sich alle 13 Wochen, also der Block geht 13 Wochen. Davon sind 12 Wochen normale Spielwochen. Die 13. Woche ist die sogenannte Champions Week. So, was passiert in jeder einzelnen Woche über diese ersten 12 Wochen? Es sind in jeder Woche 12 Spieler, die insgesamt darum spielen, dass es am Ende einen Wochensieger gibt. Die 12 Spieler werden wie folgt aufgeteilt. Diese spielen an insgesamt 6 Tagen, Montag bis Mittwoch, die Gruppe A, am Donnerstag die Gruppe B, am Freitag die Gruppe C und am Samstag ist das Finalturnier, wo der Wochensieger ermittelt wird. Also, es wird am jeden Tag ein Round Robin gespielt, das heißt, alle Spieler spielen einmal gegeneinander. Montag bis Mittwoch, die ersten 6 Spieler, die in der Gruppe A sind, spielen gegeneinander. Da setzen sich dann am Ende aus der Tabelle die ersten 3 durch, welche sich automatisch für die Finals Night am Samstag oder die Wochenfinals Night am Samstag qualifizieren. Diese 3 Spieler fallen schon mal raus. Dann am Donnerstag findet die Gruppe B statt und die Gruppe, bestehend aus den 3 Spielern dann aktuell, weil 3 Spieler sind ja rausgefallen, wird aufgefüllt mit weiteren 3 Spielern, sodass es wieder 6 Spieler sind. Die spielen an dem Tag auch wieder jeder einmal gegen jeden, wobei sich die besten 3 Spieler davon wieder für die Finals Night qualifizieren automatisch, haben wir da schon mal 6. Dann kommen wir zum Freitag. Dort wird die Gruppe dann wieder aufgefüllt mit 3 weiteren Spielern, die nur den Freitag spielen, wobei sich am Ende die besten beiden von diesem Freitag von der Gruppe C für die Finals Night am Samstag qualifizieren. Macht 8 Spieler, die wir für die Finals Night haben, die spielen dann in einem K.O.-Baum aus, wer am Ende der sogenannte Wochensieger wird. Dabei werden die Spiele alle im Best-of-Seven-Format gespielt, komplett gestreamt auf YouTube und in England bei, glaube ich, auch irgendeinem Sender, sehr gut aufgemacht von Modus und genau, von diesen 8 Spielern, die es dann am Ende geschafft haben in die Finals Night der jeweiligen Woche, setzt sich einer durch, der Wochensieger ist. Und dieser Wochensieger qualifiziert sich automatisch für die sogenannte Champions Week. Das ist die Abschlusswoche dieses 12-wöchigen Turnierblocks. Über die 12 Wochen hat man 12 individuelle Sieger, die dann in der Champions Week mit am Start sind. Die Champions Week in der 13. Woche funktioniert dann quasi genauso wie jede einzelne der 12 Wochen, nur dass dort eben die 12 Wochensieger spielen. Und dann hat man am Ende der Champions Week den einen Sieger unter den Wochensiegern, der quasi die Modus Super Series 1, Modus Super Series 2 und so weiter gewonnen hat. Der kriegt dann, ich weiß es jetzt nicht genau aus dem Kopf, ich glaube 20.000 Pfund und kommt auf das sogenannte Honors Board, also das Ehrenbrett, wenn man es mal so frei übersetzt. Und dann beginnt quasi in der 14. Woche der ganze 13-Wochen-Zyklus wieder von vorne. Kevin, war das verständlich?
Das war verständlich, aber auch nur so weit es möglich ist. Man
es
muss
ist
das
super
mal,
kompliziert.
Also ganz ehrlich, ich finde, das ist ein Riesenproblem. Also das ist eine, ich glaube, seit Ende der 90ern aktive Event- und Sportmanagement-Agentur letztendlich, Modus. Dass die es nicht hinkriegen, einen vernünftig verständlichen Modus zu installieren. Dabei heißt dieser Bums noch Modus. Das ist mir völlig ein Rätsel. Also ich finde, das ist für mich ein Grund, weshalb mir das zuwiderläuft, weshalb ich da echt nur sehr selten reinschaue. Also ich kriege dann schon mit, wenn da irgendwie ein Deutscher am Start ist oder so, oder wenn da irgendwas Besonderes passiert. Ich habe auch mal so ein Match geguckt, mal zwischendurch oder so. Das ist mir auch schon widerfahren. Oder ich komme an den Highlight-Clips auch nicht rum, wenn da irgendwie mal ein bisschen was gesneakt wird und geteilt wird bei Twitter oder so. Aber ich finde, das ist ein Wust. Also macht für mich gar nichts her, ehrlich gesagt. Da finde ich jedes Turnier, was ein richtiges Turnier ist, finde ich viel, viel besser. Und das wäre dann jetzt auch die Überleitung zum letzten Thema unserer heutigen Folge.
Ja, vorher ergänze ich nochmal ganz kurz ein, zwei Sätze. Es ist halt wirklich sehr kompliziert. Es ist ja auch nur für die Spieler ohne Tourkarte. Man hat aber teilweise auch wirklich gute Matches, teilweise Rekord-Averages, was auch immer, weil eben auch die Distanz sehr kurz ist. Und auch schön, weil das Ganze...
Daryl Pilgrim zum Beispiel haben wir ja mit diesem Mega-Average da gesehen und so.
Oder Andreas Harrison von glaube ich, 2 Wochen oder so. Ich sag mal, es ist schon ganz cool und es ist für die Spieler halt auch einfach ein gutes Training. Man könnte da jetzt noch viel tiefer reingehen, wie denn überhaupt die Qualifikation über die ADC für die Modus Super Series
Nein,
ist.
Bitte
du
nicht.
Winkst hier gerade schon ab, aber ich möchte nur noch sagen, weil du gesagt hast, man müsste das irgendwie einfacher hinbekommen. Modus ist ein Riesenunternehmen. Nur damit ihr das einmal kurz wisst, dass vielleicht hat das der Otto-Normalverbraucher, ist der Begriff schon häufiger gefallen, gar nicht auf dem Schirm, wer da alles im Management ist. Ich zähle mal kurz auf. Luke Humphries, Michael van Gerven, Fallon Sherrock, Raymond van Barneveld, Peter Wright, Simon Whitlock, Joe Cullen, Gervin Price, Vincent van der Voort, Danny Noppert, Dirk van Dijvenbode, Johnny Clayton und viele weitere. Also das ist ein Riesenunternehmen in der Dart-Szene. Das ist unter den Managements, neben bei Dartcoach, das ist klar, der absolute Platzhirsch. Also das ist wirklich, das müsste besser sein. Alleine wie das aufgemacht ist dort auch, Paul Hinks callt das teilweise, Glenn Durren, Chris Murphy kommentieren das. Das ist ja schon wirklich gut aufgemacht. Aber dann muss der Modus doch einfach ein bisschen besser sein.
Große Ehre für dich, wie ironiefrei du My Dart Coach jetzt hier noch eingepflegt hast. Das fand ich sehr, sehr schön. Aber nein, also ich denke, so können wir es zusammenfassen. Es ist ein riesiger Wust, dieser Modus. Und das geht mir wirklich nicht in den Kopf, warum man es sich unnötig kompliziert macht. Du hast ja recht, da spielen auch gute Leute. Ne? Also die besten Spieler ohne Tourkarte sind dann da auch am Start. Und wir haben auch vor allen Dingen internationalen Einfluss. Alles cool, ne? Aber man könnte das halt alleine durch einen zugänglicheren Modus so viel cooler machen, das verstehe ich halt null. Aber gut.
Dazu muss man sagen, große Namen spielen da. Ich glaube, in dieser Champions Week, also es gibt insgesamt schon 4 oder 5 Modus Super Series Serien, die absolviert worden sind, hat, glaube ich, Luke Littler 2 davon gewonnen. Also, und das ist schon stark. Gut, jetzt, du hast es angekündigt, die Überleitung zu einem Turnier, wo der Modus ein bisschen klarer und verständlicher ist, aber wo auch an sich jeder teilnehmen kann. Und zwar ist das die My Dart Coach Championship 2024. Ich habe euch das so ein bisschen angeteased, dass es ab jetzt jede Woche eine Info geben wird, die My Dart Coach Championship wirklich für den einen oder anderen schmackhaft, machen werden wird. Und das habe ich jetzt für die Freitagsfolge immer auserkoren. Diese Woche die Info. Die My Dart Coach Championship findet ja am 10.8.2024 statt. Und das ist, wie könnte es anders sein, genau der 4-jährige Geburtstag von My Dart Coach. Also am 10.8.2020 wurde My Dart Coach gegründet und die My Dart Coach App veröffentlicht. Und weil es der 4-jährige Geburtstag von My Dart Coach ist, gibt es, also wir sind da schön in den Planungen hinter den Kulissen, gibt es für jeden, der vorbeikommt, wirklich ein kleines, aber feines Geschenk bei der My Dart Coach Championship. Also sowohl ob Spieler, Begleitperson, Zuschauer, was auch immer, sind alle herzlich willkommen und jeder kriegt ein kleines Geschenk in die Hand gedrückt, als kleine Aufmerksamkeit, kleines Geburtstagsgeschenk vor Ort. Deswegen vorbeikommen lohnt sich und ihr könnt schon mal gespannt sein. Nächste Woche, Freitag, kommt dann vielleicht von diesem ganzen Repertoire an News, die ich hier in der Hinterhand habe, die größte und wirksamste. Also dann, Kevin, du weißt, was es ist, dann wird's heftig. Also das ist ein guter Punkt.
Aber davon abgesehen, musst du ja noch eine ganz wichtige Frage auch nochmal erklären, vielleicht dann nochmal ein Update liefern. Wenn ich mich jetzt für dieses Turnier interessiere und ich will da mitspielen, welche Chancen habe ich da noch, dann tatsächlich dabei sein zu können? Denn es gab ja einen ordentlichen Run dann auf die Teilnehmerplätze.
Ordentlicher Run ist gut. Also die 384 Plätze waren sehr schnell voll. Aktuell haben wir 85 Leute auf der Warteliste. Also ich sag mal so, die Chancen sind ganz okay, dass man noch da reinkommt, denn es gibt immer Spieler, die das Startgeld nicht rechtzeitig bezahlen, auf der Anmeldeliste stehen und dann dort nach einem gewissen Zeitraum mit mehrfacher Aufforderung via E-Mail wieder rausgestrichen werden. Dann kann man über die Warteliste nachrücken und wenn man sich dann drum kümmert, das Startgeld rechtzeitig zu bezahlen, sprich in einem Zeitraum von 7 oder 10 Tagen, je nachdem, was in der E-Mail steht, dann kann man auch noch mit dabei sein. Nun ist der Fall, dass die Warteliste auch schon relativ prall gefüllt ist. Wir spielen mit dem Gedanken, das Turnier aufzustocken. Mehr dazu werde ich auch in den nächsten Folgen, in den nächsten paar Tagen schon sagen können.
Das ist jetzt einfach noch nicht spruchreif, ne? Ganz kurz.
Genau, also. Das kann sein, das muss aber nicht. Also da kann man sich nicht drauf verlassen. Es lohnt sich aber dennoch alle Male, sich definitiv auf die Warteliste schreiben zu lassen. Und dann kann man immer noch weiter sehen. Also ich sag mal so, das Turnier ist wirklich schon sehr voll. Es kann sein, es muss aber nicht, dass man dann noch mit dabei ist, weil einfach schon so viele Anmeldungen da sind. Man hat aber definitiv bessere Chancen, wenn man sich jetzt auf die Anmeldeliste schreibt oder auf die Warteliste schreibt, als wenn man es in 2 Monaten macht.
Ja, und in den nächsten Wochen wird ja genau das dann hier auch final geklärt werden. Also es dürfte jetzt nicht mehr so viel Zeit ins Land gehen, bis da die finale Entscheidung getroffen wird, wie viele Teilnehmer letztendlich dann wirklich starten können und wie der Modus sein wird, oder?
Ja, definitiv. Also das wird in den nächsten Wochen entschieden werden und dann werden wir das natürlich hier auch im Podcast entsprechend thematisieren. Ansonsten können alle aktuellen Infos unserer Turnier-Website entnommen werden, welche ihr auch in den Shownotes oder bei uns auf der Website mydartcoach.com findet. Ich denke mal, damit findet ihr zurecht und damit können wir dann diese Folge für diese Woche auch beschließen.
Das würde ich sagen. Und wir werden da in den nächsten 2 Wochen aber zumindest nicht drüber sprechen, denn du bist in anderer Besetzung hier im Podcast am Start, denn ich verabschiede mich jetzt in einen Urlaub und werde dann als Zuhörer hier natürlich das weitere Geschehen verfolgen. Ich bin gespannt, was für Katzen du noch aus den Säcken lässt bezüglich der MyDartCode Championship. Aber natürlich, ganz wichtig, es wird dann hier auch für Ersatz gesorgt und es wird in jeder der nächsten 2 Wochen auch wieder 2 Folgen geben. Und es werden ja auch interessante Wochen. Denn European Tour in Riesa und in Sindelfingen stehen an.
Definitiv. Also ich werde dich natürlich vermissen, aber die 2 Wochen werde ich überstehen. Du wirst es dir gut gehen lassen und kannst dann als aufmerksamer Zuhörer und nicht so als Otto-Normalverbraucher hier zurückkommen und darfst mir dann gerne erzählen, was ich in den 4 Folgen der 2 Wochen alles falsch gemacht habe. Und dann begehen wir das wieder gemeinsam. Freue ich mich auch jetzt schon wieder drauf. Aber ja, 2 Wochen Ruhe tun auch mal gut.
Also in 3 Wochen gibt es dann das große Checkout der Sport1 Darts Podcast Krisengespräch. Erstmal mit der Aufarbeitung der vergangenen 2.
Das wird große toll. Wiedersehen.
Genau, das große Wiedersehen. Dann setzen wir uns auf so eine Couch. Sehr schön. Cool, das war ja. Checkout der Sport1 Darts Podcast in dieser Woche. Es geht jetzt weiter mit der European Tour, mit weiteren Informationen zur Premier League, zur MyDartCode Championship in den nächsten Wochen. Also bleibt dabei und hinterlasst gerne die 5 Sterne bei Spotify. Da müssten wir jetzt so rund um die 1000 stehen und die 4-Stelligkeit, die würde ich da schon noch ganz gerne mit in den Urlaub mitnehmen. Also ihr seid gefragt. Danke fürs Zuhören. Bis dahin, macht's gut.
Ciao und schönen Urlaub, Kevin.